Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Mir ist es eben als Gastronomin super wichtig, dass ich so viele Gäste wie möglich glücklich machen kann. Und wenn ich das mit wirklich ganz den allerkleinsten Änderungen machen kann, warum sollte ich es dann nicht tun?
Ist ein veganes Gericht mittlerweile ein Muss auf einer Speisekarte? Anna Kahle sagt ganz klar ja. Sie ist Kaffeegründerin, zertifizierte Gastroberaterin und leidenschaftliche Verfechterin der Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie man seine Gäste glücklich macht und was passiert, wenn nichts Veganes auf der Karte steht. Hi Anna, schön, dich begrüßen zu dürfen.
Hallo Johannes, freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, wie bist du denn überhaupt zur Gastronomie gekommen? Das ist ja vielleicht mal die erste große Frage, wie du in der Gastronomie Fuß gefasst hast. War es einfach Zufall oder war es Leidenschaft und Bestimmung?
Es war ganz einfach. Ich war jung und brauchte das Geld tatsächlich. Nee, es klingt so ausgelutscht, aber es war tatsächlich so. Also ich war 15, habe überlegt, okay, mit was darf ich arbeiten, wo kann ich arbeiten, wo werde ich gebraucht? Und dann habe ich einfach mal ein bisschen rumtelefoniert und habe dann in einem Eiscafé angefangen. Erst hinter der Theke, dann später, als ich älter wurde, auch im Service. Und ja, so hat sich das dann alles entwickelt und ich habe die Branche wirklich kennen und auch lieben gelernt und mache es jetzt ja auch tatsächlich seit fast 19 Jahren.
Ja, seit 19 Jahren in unterschiedlichen Funktionen. Ne? Ja. Irgendwie fängt man ja als Runner oder wie auch immer Mädchen für alles an und dann steigert sich das so bis bei dir dann auch zur eigenen Gastronomie. Mhm. Du hast ja auch ein eigenes Café gegründet.
Genau.
Was hat dich denn dazu inspiriert, dann zu sagen, hey, jetzt wechsle ich doch mal die Seite von der Angestellten in der Gastronomie zur Selbstständigen in der Gastronomie?
Das war tatsächlich irgendwie, es gab nicht so wirklich so einen Klickmoment oder so, sondern es hat sich für mich einfach wie so eine natürliche Entwicklung tatsächlich angefühlt. Also ich habe wirklich ja während der Schule die ganze Zeit immer in der Gastronomie gearbeitet und ich liebe einfach diesen Job oder es ist eigentlich mehr als ein Job. Und dann habe ich auch überlegt, hey, keine Ahnung, was kann ich denn studieren, was macht denn Sinn? Und ich wusste, ich will irgendwann mal mein eigenes Café haben. Dann dachte ich, gut, machen wir mal BWL, damit machst du nichts falsch. Und ja, und dann hat sich das wirklich einfach so entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich was zur Seite gelegt und jetzt wage ich mal das Abenteuer.
Wie bist du da vorgegangen? Was waren die Herausforderungen, vor denen du dann gestanden bist? Sicherlich klar, eine passende Location zu finden, aber das ist ja das eine, ne? Das Konzept ist sicherlich ja auch ein anderes Thema.
Also tatsächlich war wirklich die Location so mit tatsächlich das Schwierigste. Also da wirklich was Passendes zu finden, da habe ich mir auch viele, viele Sachen angeschaut. Und letzten Endes hatte ich wirklich einfach Glück. Und zwar der Betrieb, wo ich Angestellte, Geschäftsführerin war zu dem Moment. Die haben gesagt, du, wir hören auf, willst du es nicht übernehmen? Und dann habe ich gesagt, hey, ja, Jackpot. Also weißt du, ich kenne die Lage, ich kenne die Gäste, ich kenne den ganzen Betrieb, das Haus. Also das war wirklich super, ja.
Ja, das war im Hospitalhof, einfach das auch noch so sagen. Deine Gründung war dann das Café Isla.
Genau.
Hast du eigentlich vieles übernommen, was vorher funktioniert hat, oder hast du das komplett über den Haufen geworfen und gesagt, hey, ich mache jetzt mein ganz komplett eigenes Konzept daraus?
Ich hatte ja tatsächlich da, als ich da schon das Jahr davor dort angestellt war, schon ziemlich viel über den Haufen geworfen, was nicht so gut funktioniert hatte. Das heißt, ich hatte da schon einen ziemlich guten Ausgangspunkt, aber zum Beispiel habe ich mich da komplett verwirklicht und gesagt, hey, es gibt jetzt Pies, also für die, die es nicht kennen, das sind so, die habe ich aus Australien, Neuseeland mitgebracht, das sind so Teigtaschen oder wie soll man das sagen, die halt herzhaft gefüllt sind. Und die gab es halt hier in Stuttgart nicht. Ich glaube, es gibt nur einen Laden in Berlin bisher oder so. Und ich habe die einfach kennen und lieben gelernt. Habe gesagt, so, Stuttgart braucht auch Pies. Und dann habe ich die zum Beispiel eingeführt. So. Und ansonsten habe ich ziemlich viel auch übernommen oder eben weiter fortgeführt, weil ich gemerkt habe, das funktioniert. Also Mittagstisch oder eben wirklich selbstgebackene Kuchen, die sind super angekommen und die Leute sind extra zu uns deswegen auch gekommen. Und das habe ich dann natürlich auch beibehalten, ja.
Und das Thema Veganes und Nachhaltigkeit war ja natürlich auch schon ein wesentlicher Baustein und Faktor.
Das hat sich tatsächlich erst so entwickelt. Also als ich das Café ja gegründet habe, war ich schon Vegetarierin, aber hatte tatsächlich mit vegan und auch so viel mit Nachhaltigkeit nicht so viel am Hut, muss ich sagen. Und das kam dann erst wirklich durch die Nachfrage. Also es war wirklich, das sind immer mehr Gäste gekommen, haben gesagt, hey, er backt ja schon selber, warum könnt ihr dann da nicht einfach irgendwie das vegan machen? Und ich so, hey, ja, pf, keine Ahnung, kann ich bestimmt, ich kann alles. Wenn es meine Gäste glücklich macht, so mache ich das doch. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, habe dann natürlich auf der einen Seite rumexperimentiert und eben auch Kuchen entwickelt. Habe festgestellt, hey Mensch, in der Zubereitung geht es viel, viel schneller und leichter, so dass ich allein schon aus dem praktischen Aspekt gesagt habe, okay, wir stellen jetzt alles um, alles andere macht keinen Sinn. Und dann fängt man natürlich auch an, sich so mit den Hintergründen zu beschäftigen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, für mich gibt es einfach keinen Zurück mehr. Also mir war das vorher alles tatsächlich gar nicht so bewusst, welchen Impact gerade so die Milchwirtschaft hat. Oder auch was in der Legehennenindustrie abgeht. Und als ich mir das dann mal so überlegt habe, warum werden Menschen vegan, warum machen die das, habe ich gesagt, okay, wow, für mich selber, ich kann das jetzt mit dem Wissen einfach nicht mehr so weitermachen. Und dann habe ich mein persönliches Leben, meine eigene Ernährung von jetzt auf nachher auf vegan umgestellt. Und im Café hat es dann so 6 Monate ungefähr gedauert, bis dann alles komplett vegan war, ja.
Was ist dann passiert? Haben die Kunden, die nicht vegan normalerweise essen,
Ja.
irgendwie gesagt, oh, jetzt gibt es hier ja gar kein Fleisch mehr oder
Ja.
keine, sagen wir mal, tierische Produkte, ne? Fleisch muss es ja nicht unbedingt sein, aber tierische Produkte. Jetzt suchen wir uns was anderes oder war da plötzlich auch eine Offenheit vorhanden und sagen, ja, egal, wir wissen, es schmeckt bei dir, jetzt essen wir halt dann das, was vegan ist auf der Karte steht.
Ja, also tatsächlich in den allermeisten Fällen Letzteres. Also die Leute, die zu uns gekommen sind, klar, beim Mittagstisch hast du es gemerkt, dass kein Fleisch mehr da war. Die haben gesagt, ach, das macht nichts, das andere ist auch lecker, nehme ich auch. Und beim Kuchen war das tatsächlich so, die Leute haben das gar nicht gemerkt. Also überhaupt nicht, weder vom Geschmack noch von der Optik her, dass da jetzt keine Eier und keine Milch drin waren. Und wenn es sich im Gespräch ergeben hat und wir das dann gesagt haben, gesagt, oh, was, okay, waren wirklich positiv überrascht, ja.
Hat das denn auch dazu geführt, dass dann plötzlich ganz andere Kunden noch hinzugekommen sind, die vorher eben nicht gekommen sind? Hast du da irgendwie auch ein Umsatzwachstum gespürt in irgendeiner Art und Weise?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich wahnsinnig schnell in der veganen Community rumgesprochen. Also wir haben wirklich eine große Community hier in Stuttgart auch. Also keine Ahnung, über Facebook-Gruppen oder auch über Apps. Und da sind die Leute wirklich scharenweise gekommen, gerade am Wochenende wirklich gezielt auch einfach zu mir, ne? Sonst so unter der Woche war mehr so Laufkundschaft, Leute, die was zum Mittagessen haben wollen. Aber am Wochenende sind die wirklich zu mir gekommen, weil ich ja dann auch das Frühstück angeboten habe. Und das war bis dahin wirklich das einzige Café, das komplett veganes Frühstück hatte. Und ja, also da gingen die Umsätze wirklich deutlich nach oben.
Wie lange hast du das Café betrieben?
Tatsächlich nur 2 Jahre dann, ja.
Und dann bist du ja auf die andere Seite quasi gewechselt und berätst Gastronomen und Gastronominnen, wie man ja bestimmte Dinge besser machen kann oder optimieren kann, damit eben ja genau solche Effekte entstehen, wie du sie gerade beschrieben hast. Hast du, ja, wie bist du denn da auf diese Idee dann wiederum gekommen, zu sagen, ja komm, dann mache ich doch einfach das, was ich jetzt in meiner Zeit einerseits angestellt in der Gastronomie, aber dann auch selbstständig in der Gastronomie gelernt habe, weitergebe? Das ist ja auch nochmal ein ganz komplett anderer Schritt.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war das auch tatsächlich eine längere Entwicklung. Ich hatte halt das ganz, ganz große Pech, dass ich 3 Monate nach Eröffnung des Cafés einen schweren Unfall hatte und dann einfach körperlich es nicht mehr so hingekriegt habe. Also es folgten diverse OPs und ich habe das auch jetzt 5 Jahre später, kämpfe ich noch mit den Folgen. Und deswegen war dann eben die Entscheidung gewesen, nach 2 Jahren, wo es eben um Pachtverlängerung ging oder nicht, habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr machen. Also es lief eben, wie gesagt, super gut und die Leute waren wirklich unfassbar traurig, aber es ging halt von mir persönlich, körperlich, gesundheitlich einfach nicht. So, und dann habe ich überlegt, okay, ich will ja weiterhin selbstständig bleiben. Was kann ich denn da machen? Und Gastronomie ist halt wirklich immer noch, also meine Leidenschaft, aber ich kann es halt momentan selber nicht drin arbeiten. Und dachte ich, okay, mittlerweile hast du ja wirklich dir wirklich also ein großes Wissen aufgebaut und Fähigkeiten. Und ich habe dann auch so dadurch, dass ich ja dann auch selber vegan mich ernährt habe, bin ich natürlich auch immer wieder an Grenzen gestoßen. Also wenn ich irgendwo essen war, dann hieß es ja, es gibt Pommes und Salat. Und dann sage ich ja, aber das ist halt nicht geil. Also weißt du, dafür brauche ich nicht essen gehen. So, ich will auch was Leckeres essen. Und ich gehe nicht essen, wenn ich dort was bekomme, was ich zu Hause besser machen könnte, weißt du? Also das ist dann für mich blöd. Und dann habe ich halt das Gespräch so gesucht und habe so gemerkt, hey Mensch, ja, es ist gar nicht so einfach. Also ich habe das dann auch mich zurückbesonnen, habe gedacht, okay, es war halt mega der Stress für mich im laufenden Betrieb zu sagen, hey, ich stelle mich jetzt stundenlang in die Küche und experimentiere rum. Wie mache ich denn jetzt was? Wie kriege ich die Konsistenz hin, den Geschmack und so weiter? Und dann dachte ich, okay, es ist gar nicht so sehr das Wollen, sondern halt wirklich das Können. Also, dass die halt so nicht die Zeit haben und zu so sagen, hey, ich entwickle da jetzt was. Und ja, dann dachte ich, ja, gut, dann kann ich ja mein Wissen weitergeben, dass die einfach schneller an den Punkt kommen, zu sagen, hey, wir ziehen jetzt wirklich eine neue Gästegruppe auch an.
Und dein Beratungspaket, das du dann da anbietest, ist, du gehst dorthin und sagst hier, so und so könnt ihr auch relativ einfach und schnell eure Karte um vegane Gerichte erweitern, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ganz zuerst haben wir natürlich eine Bestandsaufnahme, also wo stehen wir? Und dann auch ganz wichtig, wo will der Gastronom oder die Gastronomin überhaupt hin? Ne? Also was für Ziele verfolgen die? Und dann sage ich, okay, wir schauen uns die Speisekarte an. Was hast du denn schon für Gerichte, die man auch ganz leicht veganisieren könnte, zum Beispiel? Also du musst dein Gemüse nicht in Butter von der Kuh anbraten, du kannst es auch in pflanzlicher Butter anbraten. Und schon haben wir quasi wenigstens eine vegane Beilage. Und dann gehe ich her und sage, okay, es macht natürlich Sinn, die Zutaten zu verwenden, die du eh schon da hast, damit eben nicht so viel übrig bleibt, wenn es mal weniger bestellt wird. Und ja, dann gehe ich erstmal wieder nach Hause und dann probiere ich verschiedene Gerichte aus mit den Zutaten und überlege mir, was passt denn auch zum sonstigen Angebot? Also wenn ich sage, ich gehe in ein schwäbisches Wirtshaus, dann will ich halt kein Chili sin Carne essen. Ist einfach so. Und dann will ich Maultaschen, dann will ich Kässpätzle und dann gucke ich, okay, wie könnte man das pflanzlich hinkriegen? Und dann erstelle ich ein paar Rezepte, je nachdem, worauf wir uns vorher geeinigt haben. Also meistens sind es so sieben Hauptgerichte, die ich dann mir überlege, drei Vorspeisen und so zwei bis drei Desserts. Genau, und dann gehen wir wieder ins Gespräch und sagen, ja, okay, das kann ich mir vorstellen, das nicht so sehr. Und dann geht's in die Küche. Da zeige ich den Köchinnen und Köchen nicht, wie sie zu kochen haben. Das wissen die selber, das wissen die besser als ich. Sondern ich zeige ihnen einfach so ein paar Kniffe und wie es halt in der pflanzlichen Küche so abläuft, wie man Sachen kombinieren kann, wie man zum Beispiel Tofu zubereiten kann oder so. Genau, und dann machen wir da so ein Training. Und am Ende haben die dann hoffentlich wirklich super leckere Gerichte da stehen, wo sie voll dahinter stehen und auch verkaufen möchten. Dann überlegen wir uns noch, wie benennen wir die in der Speisekarte, weil es ist super wichtig, dass es so ansprechend klingt, dass auch Leute, die eben nicht vegan leben, das bestellen wollen. Einfach weil sie denken, boah, geil, das klingt richtig gut, das bestelle ich. So, das ist ja eigentlich das Ziel auch von der Speisekarte, so, ne? Genau. Dann als ganz wichtiger Punkt ist dann noch fast zum Schluss, dass wir wirklich auch das Servicepersonal mit ins Boot holen. Weil das tollste Gericht bringt dir nichts, wenn du da wirklich eine Servicekraft stehen hast und die sagst, oh ja, das ist vegan, bestell das nicht. Und denkst du so, oh, okay. So, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen jetzt sagen, hey, ja, klar, das ist das und das sind die und die Zutaten drin, das schmeckt so und so, dass die auch wirklich die Gäste auch gut beraten kann, die damit vielleicht noch keine Erfahrungen haben. Und genau, dann können wir auch das Ganze feiern, zum Beispiel mit einem Launch-Event, wenn das gewünscht wird. Oder halt einfach so ganz still und leise ins Alltagsgeschäft übernehmen. Genau.
Ja, das ist sicherlich ja nicht von heute auf morgen gemacht, so wie du den Prozess jetzt auch geschildert hast. Bevor das Ganze überhaupt in Gang gesetzt wird, wie groß ist denn die Überzeugungsarbeit, die du da leisten musst bei den Gastronomen? Kommen die automatisch auf dich zu oder ist es tatsächlich auch so, dass du einfach mal ja ansprichst und sagst, hey, warum habt ihr eigentlich nichts Veganes auf der Karte und ich könnte euch da beraten? Sind die beratungsresistent, was das angeht, oder sind sie da mittlerweile offener? Weil vegan ist natürlich jetzt nicht mehr so, dass ja die Nische, wie es vielleicht damals sogar war, als du mit Kaffee Isla gestartet bist, da gab es eben noch gar nicht mal so ein großes Angebot, sage ich jetzt mal so, aber die Nachfrage war vielleicht auch schon etwas kleiner, weil mittlerweile isst auch jemand gerne einfach mal vegan, der sonst vielleicht trotzdem Fleisch oder Fisch isst oder sich auch, ja, klar, vegetarisch ernährt, aber das heißt ja da auch nicht, dass da nichts Tierisches drin sein darf. Jedenfalls ist da die Bereitschaft mittlerweile so groß, dass die sagen, jawohl, komm gleich, oder musst du da auch Überzeugungsarbeit leisten?
Also ich kann schon feststellen, dass da die Bereitschaft größer ist und auch das Interesse. Und tatsächlich merken auch ganz viele Gastronominnen und Gastronomen von alleine, dass die Nachfrage immer größer wird. Also die sagen dann zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Messe unterwegs bin und dann treffe ich die vor den diversen Ständen. Und dann sagen die auch, Mensch, ich brauche irgendwie ein pflanzliches Ei oder ich brauche ein pflanzliches das oder so, weil die Nachfrage wirklich immer weiter steigt. Tatsächlich ist es aber schon so, dass ich wirklich auch einfach hier zum Beispiel in die Restaurants in meiner Nachbarschaft gehe, wo ich selber gerne essen gehen würde und sage ich, hey, ich weiß, ihr macht richtig gute Pizza. Wie sieht es aus mit einem pflanzlichen Käse oder wie sieht es aus mit einem Pastagericht, was anderes ist als Nudeln mit Tomatensauce? Und ja, so kommen wir dann ins Gespräch und ganz die allermeisten sind wirklich offen. Also ich muss da, ja, muss ich überzeugen. Ich meine, ich glaube, ganz viele merken mittlerweile, wohin wir uns wirklich auch bewegen. Also DGE hat ja erst kürzlich veröffentlicht, wir sollten zu 75% pflanzlich essen. Das wird sich einfach niederschlagen. Auch die Gen Z ernähren sich schon zu 30% pflanzlich. Also das wird immer mehr und ich glaube, das begreifen jetzt auch so die meisten nach und nach, ja.
Ich meine, du hast damals einfach auf deine Kundinnen und Kunden gehört, die mit ihren, ja, ich sag mal, damals noch besonderen
Ja.
Ernährungswünschen, in
Genau.
Anführungszeichen, sich an dich gewendet haben. Ist das eigentlich dann auch so die erste Empfehlung, die du jedem gibst, wenn er noch zögerlich ist, ein Gastronom sagen, ja, hör doch einfach mal auf deine Kundinnen und Kunden, was die so wollen, ob die dann sagen, ja, würde ich essen, klar, oder überhaupt dann zu dir kommen oder ähnliches.
Es ist immer gut und wichtig, das zu hören, was die Gäste, die schon da sind, zu sagen haben. Was man aber auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren sollte, ist auch vielleicht sich zu überlegen, was würden denn Gäste sagen, die noch nicht zu mir kommen. Also ich meine, wenn ich essen gehe, ich gucke vorher online mir die Speisekarte an und wenn ich sehe, da ist nichts drauf, ja gut, dann suche ich mir das nächste Restaurant, weißt du so. Und dann fällt das halt schon aus. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ja, die Gäste, die hier sind, die wollen gar nichts Veganes oder es fragt überhaupt niemand nach veganen Nachrichten. Naja, klar, wenn du halt gar nichts erst überhaupt auf der Karte hast, dann machen wir uns meistens auch nicht die Mühe, weil mittlerweile gibt es ja eigentlich auch schon so ein Angebot, sage ich jetzt mal, in den meisten Orten, dass man da eben nicht extra nachfragt. Und ja, so könnte ich das
So.
zusammenfassen.
Ja, genau, also Stück für Stück im
Ja.
Endeffekt dann auch zu so gucken, dass dann vielleicht das, was schon auf der Karte, wenn es was existiert, wenn etwas existiert, dann vielleicht auch einfach noch ein Ticken besser wird und ein Ticken geschmackiger, ja, vielleicht auch noch ein bisschen besser dann in das Gesamtkonzept passt. Das ist auch so eine Mitaufgabe. Das Vegane ist ja das eine. Du guckst aber auch natürlich noch nach anderen sagen wir, Ernährungsarten oder auch entsprechende Allergien. Glutenfrei ist ja zum Beispiel auch ein wesentliches Thema, ne, dass das ja jetzt auch nicht nur eine Minderheit, sage ich es mal, betrifft, sondern das ist ja auch ein großer Prozentsatz. Das weißt du sicherlich besser als ich, weil ich mich jetzt nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Aber das sind auch Themen, die du letzten Endes mitnimmst. Nicht nur das Thema vegan, sondern auch Allergien und Unverträglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es eben als Gastronomin super wichtig, dass ich so viele Gäste wie möglich glücklich machen kann. Und wenn ich das mit wirklich ganz den allerkleinsten Änderungen machen kann, warum sollte ich es dann nicht tun, ja? Und das Schöne bei der veganen Küche ist eben, dass du schon per se ganz viele Leute abholst. Also Menschen mit Laktoseintoleranz können es essen, Menschen mit Eiallergie können es essen, Menschen, die aus religiösen Gründen zum Beispiel keine Wurst und Milchprodukte gleichzeitig verzehren können, also wollen, die können vegan essen. Menschen, die keine Produkte vom Schwein essen wollen, auch die können pflanzlich essen. Ja, also da holst du schon allein mit der pflanzlichen Küche super viele Menschen ab. Und das Schöne an Obst und Gemüse ist ja auch, dass das auch von Natur aus glutenfrei ist. Also dann sage ich, hey, ich habe wirklich, weiß gar nicht, was war es, 20.000 verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Wenn ich die clever kombiniere, dann kann ich das auch wirklich so kochen, dass es vom Rezept her glutenfrei auch ist, ja. Oder dass ich sage, okay, Mensch, ich muss nicht überall irgendwie Cashewkerne reinhauen, weil natürlich sind die super lecker, auch das ist eben ein Allergen. Und so gucke ich halt, wenn ich meine Rezepte entwickle, dass ich sage, warum machen wir jetzt das nicht zum Beispiel alles glutenfrei, das geht. Und dann kann ich hingehen und sagen, hey, komm, wir machen jetzt das mit Cashewkern, das machen wir ohne, das machen wir mit Soja, das machen wir ohne. Also, dass halt wirklich so viele Menschen wie möglich da auch essen können, ja.
Und immer so nachhaltig wie möglich, weil diese Nachhaltigkeit schwebt ja da auch bei dir. Und letzten Endes das, was du dann deinen Kunden als Dienstleisterin ja auch anbietest, immer oben drüber über allem. Und du hast ja eben auch gesagt, du versuchst natürlich dann so oder solche Rezepte zu entwickeln, die gleichzeitig auch bedeuten, dass der Wareneinsatz jetzt nicht immens gesteigert wird durch verschiedene Zusatz- und Ersatzprodukte, die es natürlich in der veganen Küche zuhauf gibt, ja. Und das ist natürlich dann auch ein wesentliches Ziel, zu sagen, okay, du brauchst gar nicht das und das und jenes noch zu kaufen, sondern du kannst das durchaus ja mit dem, was du sowieso schon da hast, machen.
Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich immer drauf an, wie hoch eben der Convenience-Grad ist in der Küche, in dem Restaurant, mit dem ich gerade arbeite. Also man kann mittlerweile nicht mehr alles selber machen, das ist einfach so. Aber es macht natürlich durchaus Sinn, da wirklich selber zu kochen und zu sagen, okay, guck mal, wenn ich zum Beispiel, jetzt bin ich wieder beim Chili, aber das ist wirklich einfach ein gutes Beispiel, um sowohl Kosten als auch Thema Nachhaltigkeit zu zeigen. Wenn ich sage, ich habe ein Chili con Carne, also mit zum Beispiel mit Rinderhackfleisch, dann habe ich so unfassbaren hohen Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch allein durch das Rindfleisch. Und wenn ich sage, hey, ich ersetze es zum Beispiel durch Sojageschnetzeltes, das ist so eine Trockenmasse, die kannst du einfach einweichen und dann würzen, marinieren, anbraten, weiter damit arbeiten, dann hast du einfach mal 80% weniger CO2-Emissionen und gleichzeitig kostet es auch noch weniger. Also da schlägst du wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. So, ne? Mhm. Und der Rest bleibt ja dann quasi gleich. Wir ersetzen quasi nur das Hackfleisch durch das Sojageschnetzelte oder durch das Sojahack. Und es schmeckt wirklich super. Also es gerade in dem Chili merkt es wirklich auch gar kein Mensch. So, ne? Und dann denke ich mir, ja, warum soll ich das nicht machen? Es ist günstiger vom Wareneinsatz her. Und ich tue auch noch was Gutes für die Umwelt. Also, ja.
Ja, das stimmt durchaus bei Hackfleischersatzprodukten. Merkt man jetzt nicht viel Unterschied. Klar könnte man auch sagen, ich mache jetzt irgendwie eine Linsenbolognese oder Ähnliches. Es für mich immer so die Frage, sind denn alle Ersatzprodukte auch immer, also nachhaltiger als Fleisch, ja, aber sind sie dann auch immer nachhaltig, wo sie angebaut werden? Weil vieles kommt natürlich jetzt auch nicht unbedingt dann direkt aus Deutschland oder Ähnliches. Macht sich das dann auch bemerkbar? Achtest du da auch drauf, dass du sagst, ja, wenn ihr jetzt schon Ersatzprodukte nehmt, dann guckt aber auch bitte nach 1, 2, 3.
Ja, also für mich spielt das alles eine große Rolle. Also zum Beispiel Thema Avocado, ne, sagt ja immer, ja, ihr Veganer, immer mit eurer Avocado, ich esse zum Beispiel wirklich nur zweimal im Jahr oder so, weil ich weiß um die Hintergründe, ne? Und so ist es halt auch, ich sage, hey, du musst keine Chiasamen von sonst woher nehmen. Wir haben hier Leinsamen, die wachsen direkt bei uns in Deutschland vor der Haustür, blöd gesagt. Und da gibt es halt wirklich so viele Lebensmittel, wo du sagst, guck doch erstmal zu Hause, was bei dir so wächst. Und dann nehmen wir doch als erstes die, gerade auch wenn die in der Saison sind, ne? Also, weil dann hast du auch, die sind günstiger, wenn sie nicht, wenn sie eben in der Saison sind. Wenn du kurze Transportwege hast, das trägt ja auch alles gleichzeitig zur Nachhaltigkeit bei. Je kürzer die Transportwege, desto weniger CO2-Emissionen haben wir natürlich auch. Es ist aber tatsächlich eine große Herausforderung, weil natürlich, ich kenne das auch, du hast keine Lust als Gastronom, Gastronomin 10 verschiedene Betriebe zu haben, die dich beliefern. Ja, da hast du halt vielleicht 2 oder 3. Und da musst du dann, bist du dann tatsächlich einfach davon abhängig, was die haben. Und wenn die dann haben, wenn die dann, und du sagst zum Beispiel, okay, ich will jetzt ein Burger Patty, ich will den nicht selber machen oder ich kann den nicht selber machen, ich will den einkaufen. Und dann gibt es halt nur Beyond Meat aus den USA. Dann denkst du so, ja gut, was soll ich? Dann entweder nehme ich den oder ich mache halt wirklich einen selber aus Linsen zum Beispiel oder so. Das ist dann halt immer so eine Abwägungssache. Habe ich die Zeit oder nehme ich dann quasi das Geld dafür in die Hand, ja? Und deswegen ist es eben auch von Seiten der Gastronomie so wichtig, dass sie wirklich auch die Nachfrage generieren im Großhandel. Also der Großhandel ist da schon gut aufgestellt, aber natürlich führen die keine Produkte, die halt niemand bestellt. Ja,
Ja.
und deswegen, wenn die dann sagen, okay, ich will das jetzt machen, den Step, dass sie dann auch wirklich aktiv zugehen auf die und sagen, hey, guck mal, ich hätte gern die und die Produkte, wie sieht's aus? Kannst du die nicht listen? Kannst du mir die nicht liefern? Ja.
Wie lange dauert jetzt so ein Projekt mit einem Kunden, wenn du dann da gestartet bist?
Also so im Schnitt rechnen wir so um die 3 Monate. Also es kommt tatsächlich ganz arg drauf an, wie das Restaurant selber ausgelastet ist, weil von denen brauche ich ja einfach auch das Feedback. Also wie finden die meine Vorschläge zu den Rezepten? Wie haben die denn auch Zeit jetzt für das Küchentraining, für das Servicetraining? Aber so im Schnitt sind wir bei 3 Monaten gut dabei, ja.
Hast du denn auch in diesem Zeitraum, ne, 3 Monate sagst du jetzt, merkst du da auch, dass dann vielleicht die anfängliche Skepsis, sowohl vielleicht beim Inhaber als auch dann beim Küchenpersonal, so nach und nach sinkt, wenn es vorhanden ist, wenn es überhaupt vorhanden ist, wenn du dann so in einem Projekt drin bist und dann einfach auch ja mit deiner Leidenschaft die Menschen sehr wahrscheinlich auch ansteckst, so stelle ich mir es zumindest mal vor. Gibt es da wirklich dann so diese Effekte, oh, am Anfang eher skeptisch beäugt und denk, ja, bleib mir weg, ich habe eigentlich gar keinen Bock, so ein Zeug da zusammenzurühren, sage ich jetzt mal
Ja,
überspitzt,
klar.
bis nachher, super, geil, fantastisch, warum bin ich ja nicht selbst drauf gekommen, ne?
Auf jeden Fall. Also natürlich wird einem immer mit Skepsis begegnet, wenn da jemand kommt, vor allem auch noch von außerhalb und dann sagt so, wir verändern jetzt hier was. Ne? Also Veränderungen sind ja erstmal per se schon mal so, schaue ich mir erstmal so aus der Ferne an, so, ne? Haben manche auch vielleicht auch Angst davor. Klar, verstehe ich auch, ne? Und beim Küchentraining kommt dann ganz oft so raus, okay, wow, es schmeckt halt einfach richtig gut. Und darauf kommt es ja auch an. Also das wollen wir eigentlich alle nur. Einfach nur ein richtig leckeres Essen. Und dann sagen die Köchinnen und Köche, okay, ja, wow, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du jetzt aus einem Pilz so was Krasses machen kannst, dass der jetzt wirklich so lecker ist und nicht nur als Beilage dient. So, ne? Und beim Servicepersonal merkst du das auch. Dann denken die, ha, okay, die sind gar nicht anstrengend oder so oder irgendwie, ne, was uns ja auch ganz oft so vorgeworfen wird, sage ich jetzt mal, also sondern die wollen halt auch einfach nur ein gutes Essen. Und das ist ja eigentlich das, warum wir in ein Restaurant gehen, ne? Aber wenn du dann halt anfängst zu fragen als vegan lebende Person, dann heißt es immer so, oh, das ist so anstrengend, die will das nicht. Oder fängt an, vor allem wenn eben keine veganen Gerichte da sind und dann wir uns irgendwas überlegen müssen, in Anführungszeichen, das ist anstrengend für alle Beteiligten natürlich, ja. Aber das, und so entstehen dann eben auch so diese Missverständnisse oder diese Voreingenommenheit. Und da merke ich schon, dass wir gerade im direkten Gespräch da wirklich auch die Skepsis abgebaut wird und halt auch so das Verständnis dafür wächst, ja.
Und wenn das alles vorbei ist, dann zählt natürlich sehr wahrscheinlich am Ende irgendwo, ne, der Durchschnittsbon und der Umsatz.
Ja.
Machst du dann tatsächlich auch Vorher-Nachher-Betrachtung mit dem Kunden oder ist das schon gar nicht mehr dein Spielfeld?
Also ich sag mal so, mich interessiert das total. Also ich mache auf jeden Fall Nachbereitung oder ein Follow-up-Gespräch machen wir auf jeden Fall. Es liegt immer an den Gastronomen, wie offen die mit ihren Zahlen umgehen. Also ich bin natürlich super neugierig, würde am liebsten alles wissen, wie es halt vorher aussah, wie es dann hinterher aussieht. Aber zumindest mal bekomme ich ein Feedback hinterher. Also wie werden die Gerichte angenommen, wie viel verkaufe ich und so weiter, dass wir eben auch merken, ah, okay, müssen wir vielleicht tatsächlich irgendwo noch gegensteuern oder sagen wir, nö, können wir jetzt so laufen lassen, funktioniert, ja.
Das heißt also, du bist eigentlich dann auch, wenn gewünscht, kontinuierlich dann auch nach dem Projekt immer dann mit an Bord, wenn Bedarf besteht, um einfach, wie du gesagt hast, nachzusteuern oder vielleicht aber auch neue Rezepte, neue Impulse zu setzen und im Austausch, im Sparring vielleicht auch mit der Küche zu sein.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich meine, die Gerichte anzubieten ist ja der erste Step, ne? Es ist wirklich super toll, aber irgendwann sagst du, ja, okay, jetzt habe ich die halt 2-3 Jahre auf der Karte. Meine anderen Angebote habe ich jetzt vielleicht währenddessen schon 3-mal geändert. Was gibt's denn auch Neues auf dem Markt? Wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich vielleicht auch meine Gästegruppe, ja? Und dann denkst du so, ah, vielleicht soll ich da mir doch auch wieder was Neues überlegen und dann sage ich, ja, okay, klar, können wir zusammen wieder machen, ja.
Also spannend, klingt's auf jeden Fall, was du da tust. Und ich denke, du hast auch sicherlich bei vielen in der Gastronomie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, um das mal so zu formulieren. Herzlichen Dank für deine leidenschaftliche Hingabe für Qualität und Kundenzufriedenheit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier so frei rausplaudern durfte. Und ich hoffe, ich habe jetzt den einen oder die andere auch motiviert, da was anzupacken, Vorreiter, Vorreiterin der Ernährungswende auch zu werden und ein paar Schritte weiter in puncto Nachhaltigkeit im Betrieb zu machen.
Kontaktieren darf man dich auf alle Fälle.
Auf jeden Fall, genau. Unter www.gastrofreude.de findet ihr auch alle Infos und genau, könnt mich da direkt kontaktieren.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.